Willkommen beim Radio LoRa Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Akimovic.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Open Source Magazin. Heute haben wir wieder eine vollgepackte Sendung. Und zwar habe ich heute zwei Leute vom Joomla-Projekt getroffen und in Hypo Radio geht es wieder um Netlabels und offene Musik. Und wir legen gleich los mit den Leuten vom Joomla-Projekt. Bitte.
Wir sind hier auf dem Cloudfest 2018. Das Cloudfest ist die Nachfolgermesse oder der neue Name für die World Hosting Days, die seit Ewigkeiten im Europapark Rust stattfinden. Und ja, ich war so ein bisschen unterwegs und habe ein verdammt interessantes Projekt gefunden, was, glaube ich, jeder inzwischen schon kennt. Das ist ein CMS namens Joomla. Und ich habe zwei Köpfe von Joomla da, den David und den Michael. Und genau, stellt euch mal vor, vielleicht Michael zuerst.
Ja, mein Name ist Michael Klein. Ich bin eigenständiger Entwickler, komme aus Mannheim, habe eine eigene kleine Firma, wo wir halt vor allen Dingen Joomla entwickeln.
Ja, und mein Name ist David Jardin, komme aus Köln, bin seit bei Joomla dabei, da hieß es noch Mambo, bin mit Mambo 4.5.0 eingestiegen, damals früher, als das Internet aus Holz war, und bin in der deutschen Community von Joomla kein ganz Unbekannter, habe aber auch noch so den einen oder anderen internationalen Hut auf, zum Beispiel als Security Team Lead, tingle durch die Weltgeschichte und predige Open Source.
Den Hut auf ist eine ganz interessante Geschichte. Als ich dich heute hier gesehen habe, hattest du eine Schürze an und einen Strohhut auf, wie jetzt gerade auch im Moment. Also und du warst auch gar nicht an dem offiziellen Joomla-Stand, sondern du warst an einem anderen, CMS Garden. Was ist das?
Der CMS Garden ist, wir sagen immer, das ist eine Non-Profit-Marketing-Initiative zur Förderung von Open Source. Ist der etwas sperrige Begriff. Leichter zu erklären ist es, wir die Open Source CMS, die alle großen Namen, Joomla, Drupal, Typo, WordPress, haben sich zusammengeschlossen, um auf bestimmten Veranstaltungen einfach gemeinsame Messestände zu machen. Das zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich und eine Kostenfrage ist es natürlich auch. Und um diese Aktivitäten, diese Marketingaktivitäten zu bündeln, gibt es den CMS Garden. Und neben den Ständen hat sich dann über die Laufe der Jahre noch so eine zweite Rolle ergeben. Das ist dann einfach ja, der Networking-Aspekt. Wir sind der zentrale Ansprechpartner für Open Source CMS, zum Beispiel für größere Hoster, für Wirtschaftsunternehmen, für Verbände. Genau, und das ist dann der CMS-Garden und der hat das entsprechende Branding mit Strohhutschürze, was dann die zusätzliche Aufmerksamkeit bringt.
Kommen wir nochmal zurück zum Joomla-Projekt. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Zuhörer geben, die nicht wissen, was Joomla ist. Was ist Joomla und wie kann man es benutzen?
Naja, also im besten Fall könnte man es als einfachen Homepage-Baukasten bezeichnen, aber das ist eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist ein sehr, sehr strukturiertes CMS, was halt sehr, sehr viele Features unterstützt, die Businesses vor allen Dingen halt benutzen, wie zum Beispiel halt eine Mehrsprachigkeit, wie eine sehr, sehr gute Menüführung, wie dass man eigene Beiträge getrennt vom eigentlichen Design ablegen kann und damit dann halt eigentlich seine Business-Homepage aufbauen kann. Das Ganze wird halt noch unterstützt durch Plugins und Erweiterungen, die relativ frei verfügbar sind, um dann halt sein Business Model auch entsprechend umzusetzen.
CMS, der Begriff heißt Content Management System und im Endeffekt kann man sagen, man kann sich damit relativ einfach eine Webseite bauen. Ich würde ja nicht nur sagen im Business-Bereich, sondern auch im Vereinsbereich, im Privatbereich, würde ich jetzt persönlich sagen.
Absolut, ja, natürlich auch. Die Sache ist allerdings halt, dass nicht jeder Blog oder so etwas braucht jetzt irgendwie direkt die Mehrsprachigkeit oder so etwas. Das sind halt Sachen, die Joomla halt sehr, sehr auszeichnen und deswegen interessanter für die Businesswelt machten. Ja, aber auch jeder andere kann dieses tolle System benutzen, weil es halt frei zugänglich ist für jeden und weil da auch eine aktive Community dahinter steckt, die auch jedem Neuling hilft und Neueinsteiger auch wirklich toll begleitet.
Der CMS-Gärtner in mir, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, würde sagen, dass Joomla wahrscheinlich ein System ist, das sich in so einem Mittelfeld bewegt. Ne? Also für Oma Ernas Katzenblock ist es wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert, weil der wird in der Regel nur deutsch sein und braucht keine Custom Fields. Da ist sie wahrscheinlich mit einem anderen Open-Source-System, zum Beispiel einem WordPress, gut beraten. Und im Enterprise-Bereich, da reichen manche Features von Joomla wahrscheinlich wiederum nicht aus. Da brauche ich einen Redaktionsworkflow, da brauche ich Multisite. Da bin ich dann wahrscheinlich mit dem Drupal oder einem Typo 3 besser bedient. Und Joomla bespielt so dieses Segment dazwischen. Und Hauptsache es ist ein Open-Source-System, ne? Da sind wir uns ja alle einig.
Natürlich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal sowas ausprobieren, kann ich das einfach auf meine Windows-Maschine über eine Exe installieren oder wie funktioniert die Technologie? Okay, es war für ein Lacher gut.
Ja, natürlich. Man braucht einen Webserver oder zum heutigen Zeitpunkt ist es natürlich wahrscheinlich am einfachsten, dass man sich einen Webspace holt, ganz einfach irgendwo, kann das Paket dann darauf ablagern. Die meisten Webspaces unterstützen sogar direkt einen Installer, dass man Joomla direkt mit drauf installiert bekommt. Aber zur Not einfach das Paket entpacken, dem Installer folgen. Ein paar Kleinigkeiten muss man angeben, eine Datenbank und den Admin-User und dann kann man im Endeffekt schon loslegen. Also Deployment geht sehr, sehr schnell.
Die Alternative dazu, wenn man es wirklich lokal betreiben will, gängigen lokalen LAMP-Stack, also sowas wie ein XAMPP oder ein MAMP oder ein WAMP und wie die ganzen AMPs alle heißen, den allen gemein ist immer, es gibt einen lokalen Apache als Webserver, einen lokalen MySQL-Server für die Datenbank, lokales PHP und dann kann ich mir das auch lokal zusammenbauen. Was da im Einzelfall besser ist bei Webhosting-Preisen von 2,49 im Monat, muss man sehr genau für sich abwägen, ob der den Mehraufwand, das auf der lokalen Maschine zu machen, das denn wirklich wert ist oder ob man sich nicht einfach ein günstiges Paket schießt. Ich finde beides legitim.
Also im Endeffekt einfach einen kleinen Webspace irgendwo mieten,
genau.
Die Dateien von joomla.org runterladen, mit einem ZIP entpacken,
hochladen.
Die Dateien hochladen. Auf dem Webspace bekommt man meistens über die verschiedenen Panels eine Datenbank, trägt die Zugangsdaten dieser Datenbank in der Installation ein. Und dann hat man das installiert und dann kann man loslegen, indem man dann Templates installiert. Die gibt's, wo kann man sich zum Beispiel Templates herholen?
Was die Templates angeht, dem Joomla-Projekt fehlt noch so das offizielle Template-Directory, muss man tatsächlich ehrlich sagen. Hängt damit zusammen, dass es im Joomla-Umfeld, genauso wie bei WordPress eigentlich auch, gibt es kommerzielle Template-Anbieter und Leute, die sagen, ich mache das aus Spaß an der Freude. Und deswegen ist es für das offizielle Projekt relativ schwierig, die kommerziellen Interessen der professionellen Anbieter und die der Open-Sourceler irgendwie unter einen Hut zu bringen, weshalb man sich da schwer tut. Es gibt eine deutschsprachige Seite, alle, die mich kennen, hören jetzt weg, dass ich das wirklich gesagt habe, joomlaos.de. Die sind für Templates, finde ich die in Ordnung. Die haben nämlich eine schöne Funktion, die haben eine Preview dieser Templates. Ansonsten, Google ist euer Freund. Das Verzeichnis fällt mir gerade nicht ein. Fällt dir irgendwas ein?
Also nein, ein festes Verzeichnis nicht. Ich würde vielleicht noch auf zwei andere Anbieter oder auf ein Projekt vor allen Dingen hinweisen. Es gibt das sogenannte Gumtree Framework. Dort gibt es auch mehrere freie Themes für. Und das hat noch so ein paar Zusatzfeatures, dass man seine Seite auch tatsächlich mit dem Drag-and-Drop-Editor so ein bisschen bearbeiten kann. Also wo die einzelnen Positionen sind, wo Beiträge angezeigt werden und solche Sachen. Das ist eine ziemlich gute Sache. Die Dokumentation ist allerdings auf Englisch und da muss man dann auch fairerweise sagen, dass es halt vielleicht nicht für jeden so dermaßen zugänglich ist. Dort gibt es aber halt auch freie Themes, die sehr, sehr schön anpassbar sind, die wirklich schön im Backend dann auch von wegen, oh, ich möchte jetzt zum Beispiel haben, dass meine Akzentfarben rot und grün sind und dann kann man solche Farbkombinationen auch umsetzen. Mhm.
Und ich sage es mal so, es gibt viele Leute, die haben kleine Unternehmen, den kleinen Laden von nebenan, der möchte eine Webseite haben und selber bauen ist für die meisten Leute wahrscheinlich die Einstiegsstufe zu schwer. Es gibt natürlich auch Agenturen oder Freelancer, die sich darum kümmern, Joomla für einen anzupassen, das soweit fertig zu machen und für natürlich einen gewissen Lohn, das dann an die Firma anzupassen. Gibt es da, also ich würde sagen, ihr arbeitet ja für solche...
Wir sind solche, genau, das ist der eine Part. Es gibt aber vom deutschen Joomla-Projekt unter joomla.de, der offiziellen Seite, ein Dienstleisterverzeichnis. Bei dem Dienstleisterverzeichnis war uns eine Sache wichtig. Man wird dort gelistet, wenn man selber einen aktiven Beitrag zur Community mit einbringt. Das ist das Listungskriterium da. Von daher, wenn jemand einen Dienstleister sucht, ich kann es da tatsächlich empfehlen, reinzuschauen, weil man dadurch indirekt auch dem Joomla-Projekt selber wieder was Gutes tut.
Klar, so funktioniert ja Open Source. Wenn du was machst, gibst du was zurück.
Richtig.
Und wenn man nichts dazu beitragen kann und man Dienstleister bezahlt, sollte man einen hernehmen, der an die Open Source Community wieder was zurückgibt.
Genau.
Genau. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich.
Wir haben zu danken.
Wenn ihr noch was sagen wollt.
Ich grüße meine Eltern.
Sehr gut. Das lasse ich drin.
Cool, danke.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Ich habe es den Namen gedroht, es drin zu lassen, und ja, ich habe es getan. Hiermit die Grüße nochmal raus an David Jardin. Und wir kommen jetzt schon wieder zum nächsten Thema und sozusagen ans Ende meiner Zeit. Und zwar geht es jetzt weiter mit Hyper Radio. Und zwar ist es wieder CC von Klaus Hechfellner. Und er berichtet uns wieder interessante Sachen und News über die Netlabel-Szene. Und heute ein sehr, sehr interessantes Interview.
Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt.
Die Stärke der Netlabel ist, die Zugangshürde verringert zu haben. Ein Interview mit Pamon vom Netlabel Phonocake.org. Der Dresdner Pamon gründete bereits 2003 das Netlabel Phonocake.org. Seitdem sind bereits aktuell 129 Releases unter dem Genre melodische Elektronika dort veröffentlicht worden. Gleichzeitig ist Pamon auch professionell in der Kultur- und Kunstszene unterwegs. Er weiß also, von was er spricht, wenn er die Netlabel- bzw. Creative Commons-Szene mit deren bisherigen Evolution im Kontext des aktuellen Musikhörens und die neuen Vertriebsmöglichkeiten von Musik im Internet setzt. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns interessante Antworten auf unsere Fragen zu geben. Hallo Pamon, erzähl unseren Hörern doch zunächst was über dich.
Mein Name ist Parmann, ich bin mittlerweile schon 40 Jahre alt und betreibe immer noch das Netlabel Phonocake. Ich bin einer von vier Gründungsmitgliedern und eigentlich als letzter mit so richtig volle Kanne aktiv und halte den Kontakt zu den Künstlern, wähle die Künstler aus und beziehungsweise die Releases aus. Ich höre mir die Demos an und bin erreichbar über parmon@gmail.com. Ansonsten habe ich noch viele verschiedene andere Rollen in meinem Leben. Ich bin mittlerweile schon Vater und arbeite als freiberuflicher Web-Developer, vor allem im Kultur- und Kunstbereich, und entwickle da Redaktionssysteme für Festivals und Ausstellungen, größere Ausstellungen, und bin ansonsten noch in einem Medienkunstverein im Vorstand. Ja, bin sozusagen in vielerlei thematischen Bereichen eingebunden, eigentlich auch zur Genüge eingebunden sozusagen. Neuerdings betreibe ich auch Yoga oder nehme an einem Yoga-Kurs teil, beziehungsweise mache das seit 2 Jahren schon, und ja, das so nebenbei eher auch.
Und was gibt's über Phonocake zu sagen?
Das Lab ist immer noch aktiv. Wir haben mittlerweile 125 Releases draußen. Okay, wir haben noch ein paar versteckte und Platten. Also ja, irgendwie so in der Drehe. Und haben dieses Jahr den Release Nummer 100 rausgebracht. Verspätet, den hatten wir freigelassen, um eigentlich eine Compilation da zu machen. Was aber nicht geklappt hat, und da sieht man auch schon ein bisschen, wie sich die Dinge verändert haben. Ist irgendwie im Moment nicht mehr möglich, nicht mehr wirklich möglich, eine Compilation herauszubringen. Einerseits, weil bei uns in gewisser Weise die Zeit fehlt, andererseits, weil auch die Zeit und das Interesse der Musiker zum Teil fehlen oder sich verlagert haben. Das kann man irgendwie so schon sagen. Und Das Label ist aber in gewisser Weise noch aktiv mit 6 bis 8 Releases pro Jahr, die regelmäßig rauskommen. Und das läuft so lange, würde ich sagen, solange das Interesse von Musikern noch da ist, die uns dann ansprechen oder die Demos schicken und die irgendwie noch Bock haben, auf diese Art und Weise und über dieses Label so herauszukommen. Und dieser Bock ist immer noch da bei einigen. Wir machen da eigentlich nicht viel. Wir machen da eigentlich nicht viel Werbung oder laden da Leute ein. Das ist immer noch sehr ausreichend so an Interesse, wobei das natürlich auch schon größer war in den letzten Jahren, dass da eben viel, viel mehr Demos geschickt wurden. Aber das passiert halt immer noch, dass Demos kommen und mittlerweile hat man ja auch viele Kontakte aufgebaut zu Musikern und man hat auch ein paar Wünsche jetzt bezüglich Releases, an denen man noch arbeiten könnte und dann eben ja da immer mal ansprechen könnte. Also da geht schon noch ein bisschen was. Und ja, die Website steht, der Server steht, die Musik ist da und eigentlich fetzt es aus, so diesen Backkatalog zur Verfügung zu haben. Jetzt nicht nur bei Archive.org, sondern auch als Player-System auf der Website. Da hatten wir jahrelang waren wir ein bisschen hinter dem ganzen Mobilkram und eben HTML5, aber das ist mittlerweile alles ganz gut geworden sozusagen und man kann es eigentlich ganz angenehm als Player benutzen. Und ja, das sind ja immer noch ein paar sehr schöne und angenehme Sachen zu entdecken, vor allem im IDM oder Elektronika-Bereich. Und man kann das auch tatsächlich entdecken, denn wenn man jetzt als neuer Hörer dahin kommt, ist man wahrscheinlich erstmal erschlagen von 125 Releases. Das ist natürlich eine Menge und falls man so in dieser Musikrichtung ein bisschen Interesse hat, also vor allem dann auch in melodischen Elektronika.
Wann und wie bist du zur NetAudio- bzw. NetLabel-Szene gekommen?
Ja, das ist irgendwie so lange her, da muss ich jetzt eigentlich während des Sprechens versuchen, es aus meinem Gehirn herauszugraben. Es muss auf jeden Fall eine Studienzeit gewesen sein. Ich habe in Stuttgart studiert, das war so zwischen 98 und 2001. Und das war eigentlich die Zeit, wo dann gerade Napster passierte. Und das war natürlich immens aufregend. Dadurch hatte man natürlich dann einen Zugang zu MP3-Musik, beziehungsweise diesem Format MP3 und der dazugehörigen Musik. Und die Musikleidenschaft war ja schon viel, viel länger gegeben und hat sich natürlich dann im Zusammenhang mit dem ersten Eintauchen in das Internet, in das World Wide Web natürlich immer noch gehalten und getragen und eine Rolle gespielt. Die ersten Netlabels, die mir bekannt waren, die hießen ja noch gar nicht Netlabels. Ich glaube, der Begriff war damals noch nicht existent. Das waren ja die Labels, die aus der Demoszene herausgewachsen sind und dann mit Scene.org zusammenhingen. Meistens, da ging es um Kavi und um Finner. Und ich glaube, bei Kavi waren Musiker, beziehungsweise wurde Musik herausgebracht von Musikern, die auch auf Platte oder CD veröffentlichten, vor allem im sogenannten IDM-Style. Und das war eigentlich auch meine bevorzugte elektronische Musikrichtung zu der Zeit. Wobei ich auch sehr, sehr offen war natürlich zu House- und Techno-Musik, Acid und was es nicht alles gab und was eine Rolle spielte in meiner Zeit vor 2000. Und ich glaube, Kavi, das Netlabel Kavi, war so der Punkt, der mir eigentlich MP3-Musikszene im Netz nahegebracht hat. Und die Qualität der Musik war ja natürlich überragend, überragend. Also das war unglaublich, fand ich, zu dieser Zeit. Und das war beeindruckend und es war natürlich beeindruckend, das dann auch frei herausladen zu können. Und gleichzeitig ist es auch mit dem Thema verbunden, dass ich selber auch angefangen habe, Musik zu machen. Das hängt mit einem anderen Thema zusammen, nämlich damit, dass ich zu der Zeit noch Schallplatten kaufte, beziehungsweise zu der Zeit noch verstärkt gekauft habe und als DJ versuchte, aktiv zu sein und in gewisser Weise frustriert war, bestimmte Platten nicht bekommen zu können. In der Reaktion habe ich nicht angefangen, die Musik herauszuladen. Das war da noch nicht so einfach möglich, also die Musik die auf Platten herauskamen, im Netz zu finden. Das gab es damals noch nicht so. Aber meine Reaktion war, anzufangen, Musik zu machen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich die Musik nicht kriege, dann fange ich jetzt an, selber Musik zu machen. Und das führt dann irgendwann ja auch zu Freunden, die selber auch Musik gemacht haben und dann zu anderen Leuten, die man kennenlernt, die Musik gemacht haben. Und das letztendlich führte dahin zu sagen, okay, wir sind jetzt lauter Leute, die Musik gemacht haben bzw. machen und wir bringen das irgendwie raus. Und da bot sich natürlich der Internetweg über eine Art von Netlabel, was man so als Beispiel schon kannte, das bot sich natürlich an.
Worin siehst du die Vorteile bei einem Netlabel gegenüber einem normalen Label?
Der große Vorteil eines Netlabels ist ganz sicher die geringe Administration in Sachen Finanzen, Geld und was nicht alles mit einem kommerziellen Label so noch zusammenhängt. Verträge und lauter solche Sachen. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Also das ist dann halt richtig professionell und sollte man eigentlich Vollzeit machen und am besten mit mehreren Leuten Vollzeit und dann sollte das auch laufen. Das sehe ich allerdings bei richtigen Labels, also wenn wir jetzt über Labels sprechen, die damit einen gewissen Geldtransfer durchführen wollen, seinerseits vielleicht zum eigenen Leben oder auch um die Künstler zu fördern, was ja ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema ist. Aber aus Sicht eines Netlabels ist es natürlich besser, diese ganzen administrativen Sachen mit Geld und Bürokratie und sonst was eben nicht zu haben. Das ist richtig toll und entsprechend ist der Aufwand natürlich geringer und im Grunde das Risiko auch ein bisschen geringer, vor allem wenn man sich mit der Creative Commons absichert. Ansonsten bestehen natürlich auch andere Vorteile von Netlabels, da man eine größere Freiheit hat im Grunde, da man eigentlich nicht abhängig ist, wie viele Leute man erreicht oder wie viele Zuhörer man erreicht. Also man muss keine Geschmäcker unbedingt bedienen. Das ist natürlich eine Frage, dass man natürlich dann auch Hörer verprellt in gewisser Weise und dass man auch Teil eines Aufmerksamkeitsmarktes ist. Diese Frage kann man sich bewusst machen, beziehungsweise diese Tatsache kann man sich bewusst machen, aber man kann sie eigentlich auch links liegen lassen. Es gibt da keine Zwänge. Man muss das nicht. Also man muss den Zahlen nicht folgen, man muss den Statistiken nicht folgen, man kann die Statistiken ausstellen. Es ist im Grunde genommen nicht so wichtig, ob man jetzt von 100 Leuten oder von 10.000 gehört wird. Das ist ein Druck, den sich kommerzielle Labels stärker aufbauen, denn da bestehen ja Abhängigkeiten irgendwie. Diesen Druck haben Netlabels im Sinne von freien Netlabels, die Creative Commons Lizenz Musik vertreiben, nicht.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Was hat sich deiner Meinung bzw. deiner langjährigen Erfahrung nach in den letzten Jahren in der Netlabel-Szene zum Positiven und was zum Negativen verändert?
Es fällt mir schwer, diesbezüglich in Kategorien von positiv und negativ zu denken. Ich sehe das eher so, dass man Veränderungen wahrnehmen kann und auch Veränderungen wahrgenommen hat. Und diese eine gewisse Rolle spielten und über die man sprechen kann. Man kann sprechen, warum das so geschah. Und dazu müsste man vielleicht erstmal fragen, wo die Szene sozusagen herkam, was sie belebte. Und das war eben das Neue vor allem daran und die mögliche Eigenständigkeit und vor allem die Konkurrenzlosigkeit. Das hat sich verändert in gewisser Weise durch Bandcamp, Soundcloud allerdings auch, Spotify, MP3-Aggregatoren und vor allem aber natürlich auch richtige MP3-Shops. Und Bandcamp ist davon eine spezielle Version, da Bandcamp auf das Interesse der Musiker ausgerichtet ist. Das war natürlich in gewisser Weise revolutionär. Andere Shops waren auf Aggregatoren und auf Labels ausgerichtet, Beatport zum Beispiel mit einem hohen Umsatzdruck, soweit ich das gehört habe. Während Bandcamp eben in gewisser Weise revolutionär war, weil es eben den Musikern tatsächlich ermöglicht hat, zu wählen Und der Musiker dadurch eben sich selbst hinterfragen konnte, was er eigentlich will. Will er jetzt nur Musik an die Leute bringen oder will er auch ein bisschen davon leben oder will er davon im besten Fall ein bisschen ein kleines Entgelt bekommen? Und da tauchen dann natürlich verschiedenste Träume mit auf, ja. Also dass ein Musiker eben von der kreativen Arbeit dann auch leben kann und sich ausschließlich seiner kreativen Arbeit zuwenden kann und dann sich auch Geräte oder Instrumente kaufen kann und natürlich auch den Druck los wird, in anderen Arbeitsumgebungen dann halt Geld verdienen zu müssen. Das sind natürlich Träume und das ist natürlich ein großes Thema eigentlich auch für Netlabels, weil Netlabels ein bisschen mit dafür sorgen, dass diese Träume nicht mehr so leicht möglich sind. Es ist halt eine Konkurrenz von Träumen dann, wenn man das so sagen kann, was ein bisschen hart klingt, Konkurrenz von Träumen, weiß ich nicht. Aber das muss man halt realistischerweise sagen. Musiker entscheiden sich eben, seitdem es Bandcamp gibt, immer mehr sehr unabhängig zu sein und dann eben für einen kleinen Betrag ihre Sachen zu verkaufen. Wobei ich eben da den Eindruck habe, dass da nicht so viel herumkommt bei den Musikern, eher weniger. Und sie gleichzeitig zum Teil damit verhindern, dass die Musik viele Leute erreicht weltweit, sondern eben nur noch ein paar Leute erreicht. Und gleichzeitig ist dadurch natürlich eine weitere Zugangshürde geschaffen worden. Wobei es eben eine Stärke der Netlabels ist, diese Zugangshürde aus Hörersicht eben verringert zu haben. Also Bandcamp ist passiert, Soundcloud ist passiert und viel anderes ist passiert. Und natürlich hat dann die Aufmerksamkeit auf die freie Creative Commons Netlabel-Szene nachgelassen. Und gleichzeitig passieren auch Dinge wie das Älterwerden und dass eben Leute auch auseinandergehen, falls jetzt zusammen zum Beispiel ein Netlabel-Projekt betrieben haben oder dass man sich anderen Projekten zuwendet. Das ist bei Phonocake ziemlich der Fall gewesen, dass eben also die meisten, die dialogisch mitgearbeitet haben, eigene Projekte umsetzen wollten, auch eigene Musik mehr machen wollten und sich dann eben der Labelarbeit nicht mehr so verschrieben haben. Hinzu kommen so Sachen, dass Leute umziehen oder dass Leute Väter werden, Mütter werden, Großfamilien haben, sage ich mal, oder kleine Familien. Und ja, dass sich dann auch die Rollen halt verändern und die Möglichkeiten zur freien Gestaltung sich verändern und man eben vielleicht nicht mehr so viel Zeit einsetzen kann. Und in diesem Zusammenhang auch eigentlich der Wunsch bei Musikern, aber auch bei den Labelbetreibern besteht, eigentlich also die Qualität noch zu verbessern irgendwie. Das betrifft Soundqualität zum Beispiel, also dass man vielleicht das Ziel hat, ein Mastering anzubieten und das eben vielleicht auch den Musikern anbieten zu können, als einen Mehrwert eben. Und das sind alles Sachen, also Mastering oder eben Top-Qualitäts-Cover mit allen möglichen Versionen, Backcovern und Bannern und was man nicht alles machen kann. Das bedeutet halt viel Zeit und viel Arbeit und viel Qualität und dann eben auch schon Spezialisierung, also dass man mit Spezialisten zusammenarbeitet und das natürlich, wenn das alles in einem kostenlosen Rahmen stattfindet, problematischer ist. Weiß ich nicht, ob man das wirklich so sagen kann, dass es problematischer ist. Ist halt anders gewichtet und es gibt ja die Kritik von Kunstschaffenden, von Kreativen, dass sie eben oft gefragt werden, dieses und jenes frei zu machen, kostenfrei anzubieten, während sie eben eigentlich das Interesse haben, doch für ihre Arbeit auch bezahlt zu werden, in gewisser Weise, um eine gewisse Unabhängigkeit auch zu erreichen. Und da kann man auch tatsächlich überlegen, was jetzt die Vor- und Nachteile sind. Denn wenn ich jetzt einen Release-Zyklus habe von einer Woche, zwei Wochen oder einem Monat und da auf die Arbeit halt, auf die qualitative Arbeit von einem Grafiker angewiesen bin, der dann vielleicht 8 Stunden an einem qualitativen Artwork sitzt und man dann eben jede Woche so nachfragt oder jeden Monat nachfragt, dann ist es schon auch eine Hürde. Während man eben, wenn man ein professionelles Verhältnis hätte, dann legt man eben das Geld hin und dann gibt es da eine Zeitvorgabe und dann wird es gemacht. Während man eben so im kleineren Freundeskreis sozusagen dann eher doch als eine Art Bittsteller dann auch an die Leute herantritt, wenn man das nicht alles in sogenannter Personalunion alles zusammen machen kann. Ne? Das ist ja ein Phänomen der ersten Netlabels, dass eben Webseite, Design, Cover oft von einem und demselben Aktiven bzw. Aktivistin gemacht wurden. Und was allerdings auch wiederum ein Thema ist bezüglich der Motivation. Ich bin der Meinung, dass eben, wenn man so ein Netlabel-Projekt alleine macht, dass da eben die Motivation nach einer Weile auch verschwinden kann. Während eben, wenn man das mit anderen dialogisch zusammen macht, sich das eben länger noch tragen könnte. Wenn eben alle mit gleichem Interesse dabei sind und eben nicht abspringen zum Beispiel oder was anderes machen. Und ja, das führt eigentlich dann auch schon auf die nächste Ebene, ne? Also den Dialog zwischen Netlabels, den es meiner Meinung nach nur wenig gegeben hat. Es gab ihn und natürlich gab es auch gewisse Veranstaltungen, beziehungsweise gab es auch Labels, die dann auf Veranstaltungen Kontakte knüpfen konnten. Aber umfassende, größere Ideen und Projekte, die man hätte durchführen können, hat es so nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass es das nicht noch geben könnte. Also bin da relativ optimistisch. Allerdings ja, sehe ich da jetzt so die Macher der ersten Generation von Netlabels beziehungsweise der zweiten Generation da jetzt nicht mehr so aktiv. Also man muss auch tatsächlich vielleicht von Generationen sprechen. Man kann von Generationen sprechen. Und da sind wir bestimmt schon in der sechsten oder siebten Generation der Netlabel-Szene. Das ist jetzt, das steht noch nirgendwo. Das müsste man mal aufschreiben eigentlich, dieses Thema. Die erste Generation sehe ich halt in der Ursprungsgeneration. Demoszene, die noch mit bestimmten Originalfiles aus Trackern eigentlich ins Netz ging. Was eigentlich extrem faszinierend ist. Und weil letztendlich der Source-Code, wenn man das mal so nennen will, in dem Lied noch vorhanden ist und dann eigentlich gleich angeschaut werden konnte. Aus der Perspektive ist der Wechsel zu MP3, der dann bereits in dieser ersten Generation stattgefunden hat, ist der Wechsel eigentlich ein Rückschritt gewesen zu einem Closed-System, weil man letztendlich dann nicht mehr die Noten und die Samples nachvollziehen konnte, wie bei den ersten Formaten, die aus der Demoszene kamen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der noch sehr viel Potenzial hat. Da könnte eben eine Netlabel-Szene sagen, hier unterscheiden wir uns komplett, indem wir zum Beispiel auch die Noten und die Samples zu einer Musikveröffentlichung mit hinzugeben. Und das eben vielleicht auch unter eine Creative Commons Lizenz setzen, dass dann eben darauf aufbauend auch gearbeitet werden kann. Das haben wir auch mit einem Release bei uns schon gemacht. Da gibt's dann alle Source-Files für das Sunvox-Tracker-System von Transient. Da müsst ihr mal bitte selber gerade recherchieren, genau, wo dieser Release bei uns im Katalog zu finden ist. Die Nummer habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber da gibt's dann die Tracker-Source-Files mit dazu. Das ist ziemlich spannend und ziemlich abgefahren und auch ziemlich passend eigentlich, weil Transient ist einer der Musiker, der in der ersten Generation schon dabei war im Netz. Und da haben wir uns eigentlich sehr gefreut, dass diese Bekanntschaft und Freundschaft digital zustande gekommen ist. Das war toll und wir haben jetzt auch schon 2 bis 3 Releases von ihm unter verschiedenen Artist-Names herausgebracht und hoffen da auch auf weitere Kooperationen in der Zukunft. Und genau, ich schließe noch mal kurz an das Generationenthema an. An die zweite Generation schloss ich dann so eine stark europäisch geprägte Netlabel-Szene an, zu der dann auch Phonokick schon gehört, 2003. Und das war diese Zeit, wo die Netlabels sehr stylisch sozusagen durch Webdesign auch aufgefallen sind und so ein ganzheitliches, schönes Design. Und da konnten wir mitmachen durch Konrad Bär vor allem, der das Logo designt hat und Grafikdesign gemacht hat. Das war ziemlich nice und es war alles stimmig und es war bei den meisten Labels eigentlich sehr zusammenhängend so sehr stimmig. Das war sehr angenehm. An diese Phase schloss sich dann eine stärkere Verbreitung an des Netlabel-Phänomens und eben, wie ihr das auch nennt, ein Hype sozusagen um die Netlabels. Und das war allerdings immer noch die Zeit einfach ohne Shops. Es gab noch keine Shops. Es gab noch kein PayPal, würde ich jetzt so sagen. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung damals. Kein PayPal, keine Shops. Es gab eigentlich keine Möglichkeit, Musik zu verkaufen. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, Musik frei aus dem Netz herauszuladen. Ich glaube, es gab noch nicht mal Shops für Schallplatten oder CDs online. Also das Shop-Phänomen kam dann erst später. Ich glaube, ich kann die folgenden Generationen im Moment nicht weitergeben. Da müssen wir nochmal extra schreiben oder das nochmal herausfinden. Auf jeden Fall hat man den Wechsel dann zu anderen Generationen dann auch schon im Webdesign gesehen. Also es gab so anfangs ganz klassische Link- und Menüstrukturen, die eben zum Beispiel auch eine Unterseite für Links hatten. Das hat man dann später irgendwann, gab es das gar nicht mehr. Also in meiner Wahrnehmung, es gab gar keine Linksseiten mehr. Also man konnte sich auf diese Art und Weise gar nicht mehr mit anderen Netlabels zum Beispiel connecten, beziehungsweise dann den Zuhörern zeigen, dass es noch andere Netlabels gibt, die man dann leicht erreichen konnte. Das ist zum Beispiel heute in meiner Wahrnehmung komplett verschwunden, aber man muss eben sehen, dass das Netlabel-Phänomen dann ziemlich schnell um die ganze Welt ging und sich dann ja so baumartig oder netzartig dann so völlig eigene Szenen auch entwickelt haben, die nichts von diesem Hype, von diesem Anfangshype, der in Europa und speziell in Deutschland dann auch stattfand, mitbekommen haben. Und das ging dann irgendwann so weit, dass man eigentlich auch den Überblick verloren hat. Das war dann einfach Vielfalt und es passt eigentlich auch zum Internet in gewisser Weise, diese ja scheinbar unendliche Vielfalt. Und ich glaube, da sind noch sehr viele Netlabels aktiv oder entstehen auch neu. Das kriegen wir als Hörer oder Musikfans zum Teil einfach gar nicht mehr mit so richtig. Also das, auch weil eben die Vernetzung fehlt oder weil eben die Plattformen fehlen und natürlich die eine Art Meta-Organisation fehlen. Die gibt's noch durch Sonic Squirrel zum Beispiel, aber das kann man nicht wirklich also Meta-Organisation nennen, aber Sonic Squirrel bietet ja ein Hosting für Netlabels an, immer noch. Das ist sehr, sehr toll und hängt mit Aktivisten aus Zürich und aus der Schweiz zusammen, die da mit der Uni in Zürich zusammenarbeiten, die dann das eigentliche Hosting auf den schnellen Servern anbieten. Das ist ganz wunderbar und ganz cool. Da kann man auf jeden Fall immer noch neue Labels entdecken, aber es ist trotzdem keine Plattform, von der aus man vielleicht eine Art Überblick oder so gewinnen könnte. Das ist da nicht gegeben. Ob das nun positiv oder negativ ist, ne, die Übersicht zu verlieren über eine sehr große Entwicklung, das kann ich eben jetzt nicht so direkt benennen. Ich finde das eher faszinierend und gehe in der Folge davon aus, dass man eigentlich da noch sehr viel entdecken kann, wenn man sich da auf die Suche begibt diesbezüglich. Und in diesem Kontext möchte ich eigentlich auch an etwas anschließen, das der Mo Moritz Sauer in einem Hyperradio-Interview bei euch erwähnt hat, nämlich dass die Qualität aus seiner Sicht nachgelassen hat, was mit der Masse zusammenhängt. Das nehme ich zum Teil auch so wahr. Oder habe ich wahrgenommen, würde das jetzt aber auch nicht unbedingt als positiv oder negativ bewerten. Das muss man auch aus einer gewissen subjektiven Sicht sehen, dass man eben in gewisser Weise an einem gewissen Punkt verwöhnt war oder ist. Und je länger man Musik hört, umso verwöhnter ist man diesbezüglich, umso höher ist auch der Anspruch an bestimmte Sachen. Und gleichzeitig hängt es auch sehr stark mit dem persönlichen Geschmack jeweils zusammen. Und diese Masse ist natürlich nicht mehr so zu bewältigen. Und ich verstehe das, wenn der Moritz sagt, dass er eben da von 1 GB Musik eben da ein Album findet oder 10 Gigabyte, was er gesagt hatte, dann eben nur ein Album findet. Aber finde ich eigentlich auch jetzt nicht so schlimm. Also solange man da noch eins findet, zum Beispiel, ist das ja eigentlich toll. Und ist ja eigentlich so für diesen Sucheffekt und diesen Schatzgräber-Effekt oder das Sammeln und Suchen in den Leuten ist es ja eigentlich dann ein sehr belohnenswerter Moment, wenn man das eben gefunden hat. Und es müsste eigentlich zunehmen mit der Menge an erreichbarem Musikmaterial. Und das ist natürlich auch noch ein Thema, was damit zusammenhängt. Ist es nun positiv oder ist es nun negativ, dass eben das Archiv letztendlich immer größer wird? Also, weiß nicht, wir reden hier vielleicht über 1000 oder mittlerweile vielleicht schon 2000 Netlabels und die Hälfte von denen ist bei Archive.org zu finden oder bei Sonic Squirrel und es kommen immer neue Releases hinzu, aber eigentlich könnte man schon allein vom Durchforsten der alten Releases in gewisser Weise Musik finden, die man ein Leben lang hören könnte. Ist das nun positiv oder ist es negativ, dass man auf das Archiv sozusagen zurückgreifen kann? Das ist eine relativ spannende und schwere Frage, aber die Zukunft wird eigentlich so sein, dass das Archiv noch größer wird. Und in dem Zusammenhang treten ja Phänomene auf, wie dass eben Freunde an mich herantreten und sagen, sie hören jedes Album nur noch einmal und jeden Tag ein anderes. Also es findet eigentlich schon gar keine Wiederholung mehr statt, weil eben so viel zur Verfügung steht. Und das finde ich eigentlich ein spannendes Thema, was damit zusammenhängt. Was bedeutet das, dass man eben Musik nicht mehr wiederholt, sondern eben ständig neu konsumiert sozusagen? Ist das was Gutes oder ist das eher schade? Und spontan würde ich sagen, dass das vielleicht in gewisser Weise vielleicht ein ernstes Thema ist. Also, dass das Thema Wiederholung nicht mehr so stark stattfindet und damit auch eigentlich das Thema also Gedächtnis vielleicht auch damit zusammenhängt, in gewisser Weise sich verändert, weil ich eben der Meinung bin, dass vor allem Wiederholung zum Lernen führt. Ist jetzt mit Musik vielleicht ein bisschen schwer zu verbinden, aber ist vielleicht ein generelles Netzproblem. Also das Konsumieren von immer neuen Dingen und sich eigentlich kaum noch erinnern zu können, was man eigentlich in den letzten so und so viel Zeiträumen gemacht hat. Also weil man eigentlich immer neuen Einflüssen unterliegt und neuen Inputs und es kaum noch zu Wiederholungen kommt in gewisser Weise.
Wie siehst du die Zukunft der Netlabel-Szene? Brauchen wir in Zeiten von Bandcamp und Co. überhaupt noch Netlabels?
Die Zukunft der Netlabel-Szene sehe ich in gewisser Weise doch optimistisch, auch wenn das momentan in gewisser Weise etwas mau aussieht, so von der Wahrnehmung her. Aber ich finde, da wäre noch einiges möglich. Also es gibt einfach Phänomene, dass eben das Internet jetzt zum Beispiel bleibt und dass die Verbindungen, die Leitungen eigentlich immer stärker werden, immer krasser werden, dass die Erreichbarkeit für normale Benutzer, zum Beispiel einen Server aufzusetzen, dass das immer mehr möglich ist, immer leichter möglich wird und dass das Wissen halt über die Netztechnologien eigentlich steigt, sodass die Eintrittshürden eigentlich geringer werden. Da sehe ich eigentlich für die freie Musik im Netz eine gute Zukunft. Was wir noch haben, ist der Begriff Netlabel, der ist auch noch da. Das muss man so sagen. Also man muss es sagen, einerseits, dass er da ist und man muss auch das Wort noch, muss man auch formulieren. Das ist, glaube ich, auch ein gewichtiges Thema, weil die Begrifflichkeit eigentlich das Ganze in gewisser Weise kategorisiert. Die Kategorie ist an sich schwammig, beziehungsweise schwammiger geworden und es findet eigentlich immer noch eine Deutungshoheit dieser Kategorie statt. Und vielleicht finden sich aber neue Worte, aber der Ursprung des Wortes Netlabel ist eigentlich relativ fest. Er ist noch nicht richtig dokumentiert, aber er ist eigentlich über Archive.org und die Wayback Machine ist ja durch alte Netlabel-Webseiten ist der Ursprung herausfindbar. Und letztendlich heißt es, es gibt dieses Wort steht für etwas und für eine Kategorisierung und wir sprechen ja immer noch drüber. Wir reden jetzt hier über 20 Jahre und müssen vielleicht eher darüber reden, ob es überhaupt noch Sinn macht, Labels zu haben. Das ist eher so ein Thema. Andersherum könnten wir auch die Frage stellen, ob es in Zeiten von Netlabels überhaupt noch Sinn macht, Bandcamp und Co. zu haben. Andersrum als sozusagen, also die Frage umzudrehen, ist genauso möglich. Schauen wir mal, wie das wird. Man wird auf jeden Fall festhalten können, dass es das Internet mit ziemlich intensiver Netzwerktechnologie weitergeben wird. Es wird auch Musik weitergeben und es wird auch Musikdistribution weitergeben. Gleichzeitig sind Anbieter wie Spotify in gewisser Weise nett und dadurch auch erfolgreich, weil sie so einfach sind, aber eigentlich haben sie auch große Schwächen und das wird sich dann zum Beispiel zeigen, wenn mal einer dieser Anbieter mal krachen geht zum Beispiel. Ja, dann ist die eigene Sammlung in Anführungszeichen ist dann irgendwie weg. Die eigenen Playlisten sind dann weg, der Zugang ist weg. Natürlich werden dann andere Sachen noch reinspringen, aber wir haben schon Veränderungen und Wechsel und auch Niedergänge von solchen Dienstleistern im Laufe der letzten 10 Jahre sehen können. Das hat es gegeben und sie sind eigentlich immer noch in ständiger Konkurrenz zueinander und man sieht es auch an den starken Veränderungen bei SoundCloud. Wie SoundCloud sich versucht, an die Strömungen, die von Spotify vorgegeben werden, eben anzupassen. In gewisser Weise. Und das sehe ich sehr negativ und da sehe ich ehrlich gesagt auch keine Zukunft bei SoundCloud. Also das weiß ich nicht, ob sie das schaffen werden. Und es ist auf jeden Fall sehr ernüchternd und im Grunde auch schade. Also SoundCloud war schon mal ziemlich cool, so aus Musikersicht, aber ist eigentlich aus Musikersicht und sogar aus Hörersicht eigentlich nicht mehr wirklich benutzbar aus meiner Perspektive. Was es aus meiner Sicht anscheinend nicht mehr gibt, ist eine, oder noch nie richtig gab, ist eine vernetzte Meta-Organisation der Netlabel-Szene. Wenn es sowas mal geben würde, definiert vielleicht, dann sehe ich da eigentlich noch ziemlich abgefahrene Möglichkeiten des Vertriebs. Also, denn, also es, der eine Spruch gilt immer noch, dass eben freie Musik sozusagen eigentlich noch beziehungsweise kostenfrei erreichbare Musik eigentlich noch unschlagbar ist. Das ist ein Vorteil, den kommerzielle Musik eben nicht bieten kann, sozusagen. Was bei kommerziellen Labels stärker vorhanden ist, ist natürlich das Thema Marketing. Das ist natürlich der Wahnsinn und es funktioniert und es hatte 50 Jahre lang Erfahrung und da gibt es Profis und die wissen, wie das geht. Und diesen Schritt hat die Netlabel-Szene nicht wirklich gemacht und es liegt natürlich auch daran, dass du dann natürlich auch noch viel mehr Zeit in Marketing und Promotion reinstecken müsstest. Das haben wir als Netlabel auch probiert, aber konnten es an einem gewissen Punkt aus Zeitgründen nicht fortführen. Und das wäre aber etwas, wo man eben sagen könnte, okay, wenn sich das jetzt organisiert, vielleicht durch einen Verein, der sich das zum Thema macht, Marketing oder neue Vertriebswege im 21. Jahrhundert herauszufinden für freie Musik, dann wäre da sicherlich noch einiges ziemlich stark möglich. Also vielleicht in Verbindung mit neu programmierten einerseits Web-Interfaces und dann aber vielleicht auch, wenn man da mal ein bisschen rumspinnen würde, vielleicht auch in Zusammenhang mit BitTorrent-basierten Mirror-Systemen, dass man vielleicht sagen könnte, okay, die Netlabels bieten jeweils auf ihrem Webserver auch noch einen BitTorrent-Server zum Spiegeln anderer Netlabel, anderer freier Musik an und vernetzen sich so untereinander und sorgen dafür, dass sie alle zusammen eigentlich für lange Zeit via BitTorrent ein Spiegelungssystem untereinander herstellen können. Das wäre zum Beispiel eine relativ abgefahrene Idee, wenn sich eben Netlabels irgendwie zusammen verständigen könnten und auch gewisse Gemeinsamkeiten wahrnehmen könnten, die man eben jetzt auf Creative Commons oder freier Musik oder eben den Ideen dahinter formulieren könnte. Allerdings kommt die Netlabel-Szene auch aus einer gewissen Schwammigkeit, nicht nur des Begriffs, sondern auch der Szene selbst heraus, nämlich und dem Phänomen selbst, weil kostenlose Musik oder Musik kostenlos anzubieten, ist eigentlich sehr verwandt mit Promotion-Aspekt. Man hat also ein Album, das wird verkauft und man gibt halt ein Lied oder zwei Lieder gibt man for free raus und das ist Promotion. Und diese ambivalente Vermischung herrschte eigentlich in der Netlabel-Szene zumindest ab der zweiten Generation in gewisser Weise dann sehr stark vor und auch in der Begrifflichkeit. Und wenn man heute auf Wikipedia guckt, was Netlabel bedeutet irgendwie, dann findet man diese ambivalente Vermischung des Begriffs und damit der Sache eigentlich selbst immer noch nachlesbar. Diese Ambivalenz ist im Grunde auch noch nicht weg, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch nicht verschwinden. Es ist einfach gegeben so. Auf jeden Fall sehe ich für Net Audio oder für freie Net Audio Musik doch noch eine relativ große Zukunft. Allerdings nur, wenn man eben sagt, dass Musik zum Beispiel noch eine Zukunft hat sozusagen. Das ist ja auch ein verrücktes Thema, dass eben Musik Diskussionsgegenstand werden kann, welche Rolle sie eigentlich noch in unserem Leben hat. Und da gab es jetzt einen interessanten Artikel bei beat.de, war das, glaube ich, zu dem Thema, den kann man sehr diskutieren. Es geht aber in viele verschiedene Richtungen, aber ich finde, das kann man diskutieren. Also welche Rolle Musik noch spielt in Zeiten einer Überwältigung eigentlich des Menschen durch Musik überall und gleichzeitig eben, dass Musik eine immer stärkere Rolle in vermischten Medien Darbietung spielt, also in Filmen oder Serien. Und diese Medien eigentlich in der Aufmerksamkeitsökonomie einen stärkeren Einfluss gewonnen haben. Und die ja auch über dieselben Kanäle stattfinden letztendlich wie die Musik. Also es ist halt alles in einem Gerät sozusagen oder in einem Netzwerk, in einer Cloud. Es ist alles in einer Cloud und die Begrenztheit der Zeit, die man als Mensch zur Verfügung hat, natürlich nicht mehr geworden ist letztendlich. Nicht mehr und nicht weniger und immer in gewisser Weise begrenzt ist und aber von konkurrierenden Medien oder eben Ereignissen oder was man nicht alles im Leben hat, Rollen dann eben in so einem Spannungsfeld stattfindet.
LoRa München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Was müsste deiner Meinung nach noch umgesetzt werden, damit Creative Commons Musik bzw. Creative Commons Künstler mehr in den Fokus der Allgemeinheit rücken?
Das, ja, ist eigentlich eine Frage, ob jetzt man das so direkt sagen kann, ob Creative Commons Musik oder Creative Commons Künstler jetzt unbedingt in die Allgemeinheit rücken müssen. Das ist ja eher fast schon eine technische Frage. Die Zuhörer interessiert es jetzt eher weniger, was jetzt dahinter steckt. Für die Zuhörer ist es eher wichtig, dass es irgendwie leicht ist. Also man müsste, wenn man jetzt sich organisieren würde, zum Beispiel in einem Verein, könnte man zum Beispiel sagen, dass man eigentlich mit den Regeln des Musikbusiness auch spielt und zum Beispiel eine Art Shop-System oder Streaming-System anbietet auf dem neuesten Stand der Webtechnologie, das aber auf Creative Commons Musik spezialisiert ist. Cleverer wäre es vielleicht noch, wenn man nicht so ausschließlich dann auf Creative Commons gehen würde, sondern eben das auch mit kommerziellen Musikern auch noch verbindet. Das heißt, dass eben auch andere Musikrichtungen bzw. Musiker erreichbar sind, die da normale Musikhörer eben gewohnt ist. Man müsste es eigentlich so dann als eine Art Spotify denken, was eben aber aus Creative Commons Sicht errichtet wird, damit eben eine stärkere Vermischung stattfindet. Denn zu erwarten, dass jetzt bei Spotify selbst eine Vermischung stattfindet, weiß ich nicht, ob das gehen würde. Wäre dann letztendlich kommerziell und da habe ich natürlich einen Denkfehler jetzt. Also wenn ich mir vorstelle, dass man dann auch kommerzielle Musik über die Plattform mit anbieten würde, bei der ja alles frei wäre. Das geht so natürlich nicht. Also es wird da weiterhin wahrscheinlich eine Trennung stattfinden. Aber man könnte trotzdem mit den Regeln der Musikindustrie spielen und ein Webstreaming-System aufbauen, was aber kostenfrei zugänglich sein wird. Und dadurch hat man eine verringerte Zugangshürde zu dieser Musik und gleichzeitig könnte man das Marketing konzentrieren und eben sagen, okay, es gibt jetzt Spotify, Deezer, Soundcloud, aber eben dann auch noch diese Plattform und der Vorteil wäre, dass man eben nicht 10 € im Monat dafür bezahlen muss. Und gleichzeitig könnte man da eben ein bisschen Redaktion machen. Es ist im Grunde vielleicht so wie das Free Music Archive in den USA, aber man müsste es eben vielleicht noch ein bisschen mehr im professionellen Style dieser Streaming-Seiten natürlich dann auch App-basiert und was es nicht alles gibt, dann eben ansetzen. Und dann wäre man letztendlich auf dem Markt mit diesem System und hätte aber den Vorteil, dass die Hörer nichts bezahlen müssten. Und das ist natürlich ein ziemlich unschlagbares Argument. Und wenn es im Zusammenhang mit hochqualitativer Musik steht und mittlerweile kann man ja auch auf ein riesiges Archiv an Creative Commons Musik zurückgreifen, dann wäre das natürlich ziemlich abgefahren und könnte Creative Commons Musik und Creative Commons Künstler stark in den Fokus einer größeren Anzahl Leute rücken.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Mein Plan für das Netlabel ist, so lange fortzuführen, wie ein Interesse besteht, seitens der Musiker vor allem, weiterhin veröffentlicht zu werden auf diesem Weg. Und dieses Interesse besteht weiterhin und wir finden auch immer noch neue Interessenten und alte Musikerfreunde. Insofern ist das mein Plan für die Zukunft, dass das Label diesbezüglich weiterläuft. Und vielleicht nicht Plan, aber ein Wunsch ist es eher, wieder jemanden zu finden für das Label in der Organisation, der einen dialogischen Teil einnehmen kann, um eben bestimmte andere Ideen, die es eigentlich auch viele gibt, noch umzusetzen. Denn es gibt für das Label und speziell für die Website gibt es noch viele Möglichkeiten, die man da umsetzen könnte. Das sind so, ja, die Themen für die Zukunft diesbezüglich und das sind jetzt nur kleinere Themen, aber das Label nimmt auch relativ nur noch einen kleinen Teil meiner Zeit in Anspruch sozusagen. Und es ist eigentlich nicht mein Ziel, mehr Zeit mit dem Label in Beschäftigung zu bringen, aber eigentlich eine gewisse Konstanz so aufrechtzuerhalten, solange das noch gewünscht ist seitens von Musikern und Zuhörern. Ja, solange soll das ruhig dann auch noch weitergehen.
Zwar hat nach Ansicht von Pamon die Aufmerksamkeit auf die freie Creative Commons bzw. Netlabel-Szene mit Bandcamp und Spotify sowie aufgrund des aktuellen Musikkonsums nachgelassen. Trotzdem haben die Netlabels immer noch einen großen Anteil daran, die Zugangshürde zur freien Musik insgesamt verringert zu haben. Um jedoch weiterhin die CEC-Künstler und freie Musik zu fördern, bedarf es jedoch auch, dass die Szene im Rahmen einer Meta-Organisation besser miteinander kooperiert. Die Vielfalt der Genres bzw. der Masse der freien Musik sieht Pamon dabei nicht unbedingt als ein Nachteil an, sondern ist nach seiner Meinung eher ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem sonst üblichen Musikkonsum und den Streaming-Anbietern. Zum Glück ist trotz des großen Netlabel-Sterbens von OK.org immer noch aktiv, obwohl sowohl bei den Betreibern als auch bei den Künstlern die Zeit immer mehr fehlt. Wir können nur hoffen, dass von OK noch lange besteht und Pamon immer wieder Zeit findet, uns mit freier elektronischer Musik in hoher Qualität weiter versorgt. Zum Schluss hören wir nun noch den Song The Human Arshella vom US-amerikanischen Künstler Transient von 2013 auf Phono Cake erschienenen Album Chiqui Salunga. Die Lizenz ist CC BY-NC-ND. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJ HK.